Wie groß ist unser Glaube? Kann mir jemand eine Antwort darauf geben? Wie groß sollte er denn sein? Mindestens wie ein Senfkorn, sagen wir, ne? Wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke von dort hier dorthin und es würde geschehen. Nichts würde euch unmöglich sein. Das ist schon ein harter Tobak, finde ich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir macht diese Stelle Angst. Sie macht mir Angst, weil ich hier scheinbar einen Maßstab angelegt bekomme, dem ich nie entsprechen kann. Diese Stelle provoziert in mir die Frage, ja, wie groß ist mein Glaube? Und vor allem, wie beweist er sich? Wie groß ist mein Glaube, wenn ich mich selbst nicht mal beherrschen kann? Wenn ich den Geist Gottes nicht mehr in mir vernünftig zum Sprechen bringen kann? Wie groß ist mein Glaube, wenn ich bis in alle Tiefe darauf vertraue, dass was uns Dirk letzte Woche ans Herz gelegt hat, nämlich dass alle Dinge, wirklich alle Dinge, uns zum Guten dienen, richtig ist? Wie groß ist mein Glaube, wenn ich es nicht mal schaffe, mit allen in Frieden zu leben, geschweige denn anderen den Frieden, den Gott schenkt, weiterzugeben? Wie groß ist mein Glaube, wenn ich nicht darauf vertraue, dass Gott hier und heute Wunder tut? Und wie groß ist mein Glaube, wenn ich nicht glaube, dass Jesus nicht nur mitten unter uns ist als passiver Teilnehmer, sondern als treibende Kraft in unseren Zusammenkünften präsent ist? Und wenn dieser Glaube, von dem Jesus spricht, tatsächlich so gefordert wird, um ins Reich Gottes zu kommen, dann gute Nacht. Denn dann scheitere ich absolut an diesem Maßstab, an dieser Messlatte, und ich zweifle, dass viele andere diesen Maßstab erfüllen können, außer Jesus selbst. Ja, um es vorwegzunehmen, ich glaube nicht, dass wir hierin einen Prüfstein für unseren Glauben sehen müssen, sondern die Forderung, in allem allein Jesus zu vertrauen und alles von ihm zu erwarten. Das, was Herbert ja auch schon in seinem Herrn mal hat anklingen lassen. Es wird viel um diese Worte gesprochen, und manche Kommentatoren versuchen, die Wucht dieser Worte zu mildern, indem sie sagen, Jesus verwende hier ein damals geläufiges Bild für Schwierigkeiten aus dem Wort, aus dem Weg räumen. Ich glaube aber, dass er es genau so gemeint hat, wie es da steht. Dass wir mit Jesus wirklich alles erreichen können, wenn wir es in seinem Namen, das heißt in seinem Willen, von Gott erbitten. Und wenn alles, was wir erbitten, zum Aufbau seines Reiches dient. Er fordert aber nicht, denke ich, dass wir diese Wunder tun. Dass wir den Berg sich in die Luft bewegen lassen. Sondern dass wir es ihm zutrauen und wissen, dass er im rechten Moment das Richtige für uns tun wird. Und das aus einem einzigen Grund, Gott zu verherrlichen. Ja, die Frage ist denn, die einen dann bewegt, was ist denn überhaupt Glauben? Und wir haben ja schon gehört, im Hebräer wird uns eigentlich die beste Definition, die es gibt, selbst Wikipedia ist damit zu schlagen, gegeben wird. Was aber heißt Glaube? Der Glaube ist die feste Gewissheit, dass sich erfüllt, was Gott versprochen hat. Er ist die tiefe Überzeugung, dass die unsichtbare Welt Gottes Wirklichkeit ist, auch wenn wir sie noch nicht sehen können. Weil wir an Gott glauben, wissen wir, dass die ganze Welt durch sein Wort geschaffen wurde, dass alles, was wir sehen, aus dem Nichts entstanden ist. Glaube ist also nicht nur ein für Wahrheiten von etwas, was wir nicht sehen, das allein macht den christlichen Glauben bei weitem nicht aus. Es ist die Zuversicht, von der hier gesprochen wird, die den christlichen Glauben ausmacht. Und diese Zuversicht, die hier besprochen wird, die hat ganz handfeste Konsequenzen für unser Leben. Diese Zuversicht, dass sich die unsichtbare Welt heute schon um uns breitet und wir darauf vertrauen dürfen, eines Tages bei Gott sein zu dürfen, dass uns dort alle Tränen abgewischt werden. Es ist nicht nur eine Vertröstung auf ein besseres Leben im Jenseits, sondern gibt uns hier und heute den Mut, Dinge zu bewegen. Und wir brauchen nur zu gucken hier, Open Doors, verfolgte Geschwister. Es war in allen Generationen so. In allen Generationen hat genau diese Zuversicht, genau diese Gewissheit dazu geführt, dass Menschen sich hingegeben haben, hingegeben bis zur Selbstaufgabe. Wenn man hier im Hebräerbrief weiterliest, dann werden die ganzen Beispiele aus dem Alten Testament zitiert, die aufgrund ihres Glaubens und Vertrauens, dass Gott sie führt, Mut, Kraft und besondere Fähigkeiten bekamen, Dinge zu tun, die ohne diesen Glauben absolut unmöglich waren. Da sind wahre Titanen im Glauben genannt. Also hier ist, ich glaube, es gibt auch keine Zusammenstellung der Glaubenden so wie hier. Wahre Titanen, angefangen von Abel, über Noah, Abraham, Jakob und Mose und viele, viele, viele mehr. Gott hat für sie Berge versetzt. Er hat für sie Meere trocken gelegt und viele, viele andere Dinge getan, weil sie die unsichtbare Welt, die uns umgibt, für sich als absolute Wirklichkeit angesehen haben und weil deshalb Gott für sie Herr war. Und das war so, obwohl ihnen das Wesentliche fehlte. Wenn wir im Hebräer weiterlesen, da lesen wir, sie alle waren Menschen, die sich fest auf Gott verließen, doch sie starben, ohne dass sich Gottes Verheißung zu ihren Lebzeiten erfüllte. Lediglich aus der Ferne haben sie etwas davon gesehen und sich darüber gefreut, denn sie wussten genau, dass sie auf dieser Erde nur Gäste und Fremde sind. Wer aber zugibt, hier nur ein Fremder zu sein, der sagt damit auch, dass er seine wirkliche Heimat noch sucht. Unsere Väter betrachteten das Land, aus dem sie weggezogen waren, nicht als ihre Heimat. Dorthin hätten sie ja jederzeit zurückkehren können. Nein, sie sehnten sich nach einer besseren Heimat, nach der Heimat im Himmel. Deshalb bekennt sich Gott zu ihnen. Er will ihr Gott und Herr sein, denn für sie hat er seine Stadt im Himmel gebaut. Nur von Weitem durften sie das gelobte Land sehen. Und dennoch haben sie auf Gott vertraut. Jedem dieser Menschen, die hier genannt sind, hat Gott eine Botschaft gegeben. Und sie sind losgegangen. Er gab ihnen einen Auftrag und sie sind entweder in ein fremdes Land gezogen, haben eine Arche gebaut, ihr Volk aus der Knechtschaft befreit oder im Auftrag Gottes einen Tempel gebaut. Und wie gesagt, ohne dass sie die Vollendung des Planes Gottes gesehen haben. Ich möchte noch Vers 35 bis 40 aus dem Hebräerbrief lesen. Dort wird einerseits geschildert, was Menschen für ihren Glauben in Kauf genommen haben und wie sie schließlich zusammen in die Vollendung des Planes Gottes mit uns hineingenommen werden. Ich lese jetzt nur den letzten Teil. Sie alle, damit meint der Schreiber des Hebräerbriefes, die Menschen, von denen er vorher spricht, die viel erlitten haben, viel gemacht haben, um ihren Glauben zu bezeugen. Sie alle haben durch den Glauben die Anerkennung Gottes gefunden. Und doch warteten sie vergeblich darauf, dass sich die Verheißung Gottes noch zu ihren Lebzeiten erfüllte. Denn Gott hatte einen besseren Plan, sie sollten mit uns zusammen ans Ziel kommen, in sein Reich. Ich glaube, dass auch wir einen Auftrag haben, nämlich das Evangelium zu verkünden. Und Gott hat uns dazu alle Gaben gegeben, um dies zu tun. Aber diese Gaben nutzen nichts, wenn wir nicht ganz auf ihn vertrauen und festen Glauben in das bewahren, was Jesus uns vorausgesagt hat, wenn wir nicht die Gewissheit haben, von der der Hebräerbrief spricht. Kommen wir noch einmal zurück zum ursprünglichen Text in Matthäus 17. Berge versetzen. Wir schauen auf den Berg und sagen, ein Glauben, der Berge versetzen kann, nennt Jesus so klein wie ein Senfkorn. Wie klein und unbedeutend ist dann mein Glaube? Ist das vielleicht die verkehrte Sicht? Müssen wir uns nicht das Gegenteil sagen, so wie Anja es auch gesagt hat? So ein winzig kleiner Glaube ist schon genug. So ein winzig kleiner Glaube, wenn wir ihn in Jesus setzen, wird er Berge für uns versetzen. Worin zeigt sich nun also ein winzig kleiner Glaube, der genug ist? Er zeigt sich dann, wenn wir unser Problem wirklich immer und zuallererst zu Jesus bringen. Dass wir unser Heil nicht in Menschen oder anderem suchen, sondern allein in Gott. Und an anderer Stelle spricht Jesus noch einmal vom Senfkorn. Das ist die Lukasstelle, die Anja vorgelesen hat. Und dort klingt seine Antwort wie eine grobe Kritik an seinen Jüngern. Ihr müsst so einen Glauben haben. So lesen wir es. Aber Jesus übt nicht unbedingt Kritik an seinen Jüngern. Nein, so komisch das vielleicht jetzt klingt. Sie haben ja gefragt, lehre uns Glauben her. Er tut genau das, worum die Apostel ihn bitten. Er stärkt sie in ihrem Glauben. Er schafft ihnen ihrer Glaubensunruhe Beruhigung. Schaut her, sagt er, es genügt, wenn euer Glaube nur die Größe eines Senfkorns hat. Gott bewirkt dann die Wunder. Euer fehlerhaftes Stammeln, euer Stolpern, eure krummen Zeilen des Glaubens genügen. Gott wird das Vollkommene vollenden. Ihr braucht in eurem Glauben nicht perfekt zu sein, denn dafür ist Gott ja da, dass er eure Unvollkommenheit vervollständigt. Dazu möchte ich auch noch aus der Parallelstelle zu dem Matthäus-Evangelium lesen. Markus 9. Dort steht, also die Geschichte geht ähnlich, da kommt der Vater mit seinem Sohn zu Jesus und nachdem der Vater seinen Sohn zu Jesus gebracht hat, sagt der Vater, habe doch Erbarmen mit uns, hilf uns, wenn du kannst. Was sagt Jesus darauf? Wenn ich kann? Meint Jesus verwundert. Alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Und der Mann sagte nicht, ich glaube dir, ich vertraue. Sondern verzweifelt bat ihn der Mann, ich will dir ja vertrauen. Aber hilf mir doch, dass ich es kann. Der Vater des Jungen sucht Hilfe und wendet sich an Jesus. Jesus fordert Vertrauen in ihn, Glauben in ihn. Und der Vater sagt nicht, ich glaube. Nein, er bittet Jesus, ihm zu helfen, zu glauben. Und das allein genügt Jesus. Ein Glaube, der nicht in sich selber groß ist. Ja, so wie eben Tyrus viel zu groß war für diesen Glauben, von dem wir hier sprechen. Ein Glaube, der wegsieht von sich und hinschaut auf Gottes unbegrenzte Möglichkeiten. Ein Glaube, der etwas riskiert, mutig ist, der aufbricht, Neues wagt, der mit Gott jederzeit im Alltag rechnet. Ein Glaube, der sich einfach auf Jesus einlässt, der eingesteht, Jesus, ich kann ohne dich nicht leben. Und das ist genau der Glaube, von dem wir im Hebräerbrief lesen. Der Glaube, durch den alle diese Glaubensriesen, von denen dort gesprochen ist, bewegt worden sind. Und die Haltung, die sich hier ausdrückt und die für unseren Glauben unabdingbar ist, hat einen Namen. Auch sie ist von Herbert schon genannt worden. Es ist die Demut. Nichts, aber auch gar nichts bewegen wir aus eigener Kraft. Wir brauchen Gott und seine Gnade, um mehr zu sein als eben unnütze Knechte, die sowieso nur das tun, was ihnen aufgetragen wurde. Und wenn wir das begriffen haben und so weit sind, aus vollem Herzen sagen zu können, Jesus, ich kann ohne dich nicht mehr leben, wenn wir nicht mehr fragen, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen, sondern fragen, Herr, was kann ich für dich tun? Die Frage, wie man vor Gott gerechtfertigt wird, ist wichtig. Aber sie ist nicht so wichtig, dass sie unser ganzes christliches Leben bestimmen sollte. Irgendwann sollten wir mal diese Frage abhaken. Denn wir sind ein für alle Mal gerettet. Jesus hat sein Blut für uns gegeben, damit wir auf Ewigkeit bei ihm sein können. Und deshalb können wir uns dem zuwenden, was Jesus für uns geplant hat. Welche Liebe wir geben sollen. Mit welcher Motivation wir auf die anderen Menschen zugehen können. Jesus sagt zu seinen Jüngern, dass sie vollkommen sein sollen, so wie unser Vater im Himmel vollkommen ist. Und die Kunst besteht nun darin, diesen Anspruch zu verfolgen, ohne zu zerbrechen. Und das ist nur mit Jesu Hilfe möglich. Jesus sagt in Matthäus 21, ich versichere euch, wenn ihr fest glaubt und nicht zweifelt, könnt ihr auch solche Dinge tun und noch viel mehr als das. Ihr könnt sogar zu diesem Berg sagen, hebe dich empor und wirf dich ins Meer. Und es wird geschehen. Wenn ihr glaubt, werdet ihr alles bekommen, wofür ihr im Gebet bittet. Wenn wir glauben, werden wir alles bekommen, worum wir im Gebet bitten. Ey, dann kann ich ja darum bitten, dass meine Alltagssorgen einfach ins Nirvana verschwinden, so wie es so viele Motivationstrainer versprechen. Die benutzen nämlich dieses Wort Jesu sehr oft in ihren Vorträgen, dass der Glaube eben Berge versetzen kann. Dort geht es dann immer um die Kraft positiven Denkens, davon, dass man eben an Dinge nur fest zu glauben muss und dann erfüllen sie sich automatisch. Nach dem Motto, handle begeistert, dann bist du begeistert. Auch Carnegie lehrt das und es ist nicht falsch, denn es hilft einem wirklich, sich zu bewegen. Aber dadurch wird suggeriert, dass wir selbst allein in der Lage sind, uns zu bewegen. Und Jesus meint das aber ganz anders. Wenn Jesus davon spricht, dass uns alles eben offen steht, meint er, dass wir ihm vertrauen sollen. Und wenn wir ihm vertrauen, werden Dinge passieren, die wir nicht für möglich halten. Zum Beispiel eine Heilung, wie die, von der Jürgen uns erzählt hat. Oder eine Erweckung, für die wir ja alle beten und für die wir auch arbeiten. Voraussetzung ist aber, dass wir von uns selbst wegschauen und einzig und allein auf Jesus vertrauen. Nur dann kann unser Glaube Berge versetzen. Ja, und Paulus spricht auch von diesen Bergen. Im 1. Korinther, kennt ihr die Stelle alle? 1. Korinther 13, 2. Und hätte ich einen Glauben, der Berge versetzt. Aber mir würde die Liebe fehlen, so wäre das alles nichts. Also, dieser Berge versetzende Glaube ist nichts, hilft unserer geistlichen Vollkommenheit nichts, wenn wir nicht die Liebe an seiner Seite haben. Glaube, Hoffnung und Liebe, das sind die drei Tugenden, die uns anheimgestellt werden von Paulus. Aber der Glaube allein nutzt nichts. Und zum Schluss bleibt nur noch die Liebe. Und deshalb sollten wir unser Ziel weiter im Auge behalten, im Glauben zu wachsen, der durch die Liebe wirksam wird, so wie es uns im Galaterbrief gesagt wird. Vergesst nicht, wir sind das Salz der Erde. Wir sind das Licht der Welt. Und deshalb ist es so wichtig, Glauben in uns wachsen zu lassen, der sich in der Liebe beweist. Und je mehr wir Jesus vertrauen, desto heller lässt er uns leuchten. Je mehr wir ihn in uns sein lassen, desto mehr kann er die Samenkörner, die wir streuen, aufgehen und wachsen lassen. Für den Vater, der zu Jesus kam, war der Ausgang ungewiss. Jesus sagte ihm, du brauchst nur mir zu vertrauen. Und der Vater sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben, so wie es in einer anderen Übersetzung steht. Für uns könnte dieser Satz bedeuten, Herr, hilf uns, dass unser Glaube immer ein Stück größer ist als unser Unglaube. Wir selber können es nicht. Unsere Kraft ist zu klein. Aber wenn du uns hilfst, dann werden wir eine wunderbare Beziehung miteinander haben. Und wir werden nicht nur eines Tages die Verheißung, die du uns gegeben hast, erleben, dass wir mit dir zusammen sein werden, sondern du wirst uns durch uns hindurch Dinge tun, die wir heute noch nicht einmal ahnen. Und ich glaube, das ist Glaube, der Berge versetzen kann. Amen.